Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Die Ventilatoren laufen auf Hochtouren, die Mikros sind an, dein Kernel ist halbwegs im Soll. Heiko, herzlich willkommen zu Folge 149 des Gadgetfunk.
Einen wunderschönen Dienstag, nein, Mittwochabend, Carsten. Ich grüße dich.
Ich dich auch. Gell? Jetzt war es so schön frisch wieder und auf einmal ein Glück, ich habe die Ventilatoren nicht abgebaut.
Du Kücklicher, ich müsste vielleicht mal hier Raumentfeuchter aufstellen, ja, bei gefühlten 100% Luftfeuchtigkeit.
Okay.
Aber beklagen wir uns nicht. Ja? Nach 3 Wochen Regen darf es auch gern wieder warm werden.
Nee, vor allem ist es gut zu hören, weil die Luftfeuchtigkeit habe ich auch, glaube ich, als meinen Hauptgegner ausgemacht hier die letzten Tage. Also im Schnitt um die 60%, das war schon echt.
Ja. Ich glaube, das rankt nicht ganz. Aber ist nicht besser.
Hier in der Wohnung. Und damit sind wir schon, nein, da sind wir nicht, aber ich muss Abbitte leisten. Heiko, ich habe Blödsinn geredet. Wie oft haben wir das eigentlich schon gemacht? Ich glaube zum zweiten Mal, oder?
Härtere Fact-Check-Fail. Aber ich muss ja gestehen, ich habe dich einfach reden lassen und habe nicht interveniert, weil ich dachte, da wird schon passen, ja, dass der Söder so viel Geld für seine Fotos ausgibt.
Erklärst du nochmal, was für genau, was ist passiert? Wir haben zum zweiten Mal in unserer 149-Folgen-Historie einen Disclaimer vorne ranpacken müssen, den wahrscheinlich auch bloß die Hälfte der Hörer und Hörerinnen gehört haben, weil wir, ich habe es dann, glaube ich, am frühen Wochenende gemerkt, als ich es mir angehört habe, was für einen Müll ich verzapft habe. Ich meine, eigentlich so eine Null ist ja eigentlich nicht so schlimm, Heiko, ne?
Ja, eine Null.
Ja, zwei Nullen immer noch nicht. Das Problem ist, wenn Zahlen davor stehen und ein Komma dahinter. Ich habe mich total in der Größenordnung verhauen und habe unserem Landes, also meinem Ministerpräsidenten unterstellt, er hätte fast so viel für Fotos ausgegeben wie unser ehemaliger Verkehrsminister an Mautnachzahlungen nach sich gezogen hat. Ist natürlich kompletter Bullshit.
Ja. Ja, in Zahlen gefasst, das eine waren, glaube ich, dann 256.000 Euro gegenüber 256 Millionen Euro.
Null ist Null. Ja, drum bin ich ja nie auf die Vertriebsseite gewechselt, weil da wird es dann richtig teuer, wenn du so einen Bock schießt.
Also wären quasi die Fotokosten vom Söder dann nur ein Tausendstel scheuer. Nee, auch nicht.
Ja, easy. Wobei 200, also genau, das ist ja dann auch fast eine Viertelmillion, aber lass uns jetzt da, ne? Also es ist schon viel für Fotografie.
Ja, für Food-Fotografie vor allem.
Für Food-Fotografie. Ja, also das mit den Zahlen, nee, und dann hatten wir, glaube ich, auch noch Fußballer in Scheuer umgerechnet und dann habe ich irgendwann alle Maßstäbe komplett.
Du hast dich einfach hinreißen lassen und hast dich verloren bei den vielen Nullen.
Genau, und hab mich selber genullt auf die Weise.
Das ist quasi wie ein Hurricane durch das Zahlenwerk gefegt, ja.
Ja, ein Hurricane sind dann, lass uns nicht umrechnen.
Wie viel Hurricane sind ein Scheuer, a.k.a. ein Söder-Fotograf?
Also eine
Aufgabe an die Hörerschaft für nächste Woche. In 2 Wochen.
4 Söders wären dann 1 Million, oder? Hilf mir, rechne mit.
4 Söder-Fotografen sind 1, irgendwas Millionen, ja.
Ja, und dann wären das also 400 Söder. Ein Hurricane. Nein, der hat ein bisschen mehr. Also vielleicht 420 Söder. Ein Hurricane an Ablöse.
Ja.
Also. Oder so, aber noch lange kein Scheuer.
Das dauert ein bisschen, bis man so viel scheuert.
Wenn du jetzt schon hier diesen Fußball-Exkurs gemacht hast, eigentlich wollte ich es, aber die Abstrusität dieses Thema. Ich bin vorhin über so einen, von fußball-europa.com einen kleinen Artikel gestolpert, über Neymar. Sagt dir der was?
Ja, irgendwie. Maschine oder was?
So ein brasilianischer Roller, Fußballer, weg von PSG Paris, hat in Europa keinen neuen Arbeitgeber gefunden und ist jetzt entsprechend, was hat er gemacht, wenn man in Europa als Fußballer keinen Arbeitgeber findet?
Oh, lass mich raten, er ist in den nächsten näheren Nahen Osten gegangen.
In den nächsten Osten, in den nächstbesten Osten.
In den Osten, ja?
Genau, der ist, also ich versuche es hier mal schnell durch den Artikel zu fliegen, weil mir fehlt halt hier wirklich jede Vergleichbarkeit. Ablöseforderung wohl 90 Millionen Euro, einfach mal so. Also kein Harry Kane, aber schon ein paar Söder.
Das sind nur ein Drittel Scheuer, was ist denn da los?
Ja, easy. Aber über das Gehalt gibt's unterschiedliche Kommentare. Für 2 Jahre irgendwas zwischen 200 und 400 Millionen. Gehalt von Fußballspieler. Und jetzt pass auf, zusätzliche Forderungen. Der Typ hat, jetzt muss ich nach unten scrollen, er hat wohl 60 Millionen Follower auf Twitter und 200 Millionen auf Instagram. Und Teil der Vereinbarung ist wohl, dass jede Story in den Social Medias, die er veröffentlicht und die Saudi-Arabien positiv erwähnt, nochmal 500.000 Euro bringt. Mhm. Nochmal, also ja, also 500.000, ich verliere mich schon wieder. Das sind zwei Söder, oder? Eine halbe Million, ja.
So roughly, ja, mit Mengen Rabatt.
Also zwei Söder pro Post, Wahnsinn. Und pass auf, was war denn noch? Außerdem gibt es wohl Forderungen, von denen noch nicht klar ist, ob sie akzeptiert werden, aber wahrscheinlich ist eh schon alles wurscht. Blablabla. Laut der Sun ist natürlich immer eine super zuverlässige Quelle.
Dich journalistisch ganz...
ganz weit. Ne? Wie gesagt, die Quelle ist Fußball Europa, hier über irgendeine so eine Sports-App hat es mir das reingespült. Pass auf, für sich und sein Umfeld will er 8 Luxusautos gefordert haben, darunter ein Bentley Continental GT, einen Aston Martin DBX, einen Lamborghini Huracan. Also nicht Hurricane, Ahura. Außerdem freie Nutzung eines Privatjets für sich und seine Familie. Ein Haus mit 25 Zimmern und 400 Quadratmeter Pool. Zusätzlich ein Fahrer, der ihm rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Und im Kühlschrank soll sein Lieblingsgetränk der Akai-Saft immer vorhanden sein. Außerdem Guarana-Drinks für sich und seine Freunde. Alle Kosten von Hotels, Restaurants und Ähnlichem, die an seinen freien Tagen anfallen sollen, vom Verein bezahlt werden. Wofür braucht er sein Gehalt?
Für was braucht er einen Fahrer? Frage ich mich da.
Ich weiß nicht, wie Akai-Saft wirkt. Vielleicht willst du.
Das kann natürlich sein, in Verbindung mit Guarana und so, ne?
Vielleicht will er auch bloß Akai-Saft trinken, während er sich fortbewegt. Und das ist halt beim Fahren dann schwierig.
Zu schnell, das kann natürlich auch sein, ne?
Der Huracan. Also Parallelwelt. Parallelwelt reicht nicht mehr, oder?
Ja, aber du musst ein bisschen Nachsicht haben. Ach nee, ich vergaß. Im Nahen Osten ist die Inflation nicht so hoch wie hier.
Es ist echt in Zeiten, wo andere Regionen, man müsste das mal wirklich in Familienpolitik oder in Ernährungspolitik umrechnen, wie viel der Akai-Saft oder wie viel Salzsole du damit befüttern und bewässern könntest. Und ne, also für einen Fußballer in der Spaßliga, es ist echt alles abstrus, es ist totaler.
Ja, aber es ist symptomatisch und symbolisch, ja, für die aktuelle Lage in der Welt auf der einen Seite. Findet sowas statt und auf der anderen Seite findet eine der dreckigsten Kriege der letzten 50 Jahre statt oder 100 Jahre. Ja. Das ist alles nicht so schön. Aber bevor wir uns da jetzt runterziehen lassen. Ja, Abbitte haben wir geleistet. Sorry nochmal für das Zahlengulasch.
Mein Fehler.
Nicht besser, ja, was so ein Fotograf in Söder verdient, beziehungsweise abrechnet, aber auch was ein Scheuer verbraten hat. Gibt es eigentlich irgendwelche News? Bist du da auf Stand, ob der Scheuer jetzt vielleicht sein Konfirmandenkonto plündern muss oder nicht?
Das wird so schnell nicht gehen, oder? So eine gescheite öffentliche Verhandlung, die dauert schon, die will auch vorbereitet sein.
Das ist richtig.
Ja, immerhin ist er nur einmal angeklagt und nicht viermal wie andere Ex-Politiker oder so.
The Orange Guy.
Ein ständiger Quell der Freude. Kann man nicht anders sagen.
Ein Traum.
Ein Träumchen.
Ja. Jo, ein Pünktchen fürs Housekeeping hätte ich noch. In mehr oder weniger eigener Sache. Was heißt eigene Sache? Nein, du als Einwohner des wunderschönen Freistaats Bayern bist.
Super Bayern.
Bist ja so halb von betroffen. Aber ich dachte, das ist erwähnenswert für die Hörerschaft vielleicht. Wer in der Nähe ist, kann gerne mal vorbeischauen an dem Datum. Nämlich am 26.08.2023, also quasi.
In zwei Wochen, nicht
genau,
ganz.
Nee, in anderthalb Wochen. Findet in Burgau die erste offizielle, also Burgau ist da, wo ich normalerweise arbeite, so zwischen Ulm und Augsburg, 3 Kilometer entfernt vom Legoland, ab Ausfahrt Günzburg kann man auch gerne nehmen, findet die erste bayerische offizielle Skate-Meisterschaft statt, so richtig mit Official Judges und Trick-Contest und hast nicht gesehen. Und wen es von der Hörerschaft interessiert, ist gerne eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Am Freitag, dem 25. sind diverse Workshops und Verein und Verbandsaktivitäten auf dem Gelände vom Skatepark Burgau. Adresse verlinken wir dann mit der Homepage vom Skateclub Burgau. Und am Samstag, den 26. finden dann dort die ersten bayerischen offiziellen Meisterschaften im Skateboarding statt.
Was für Disziplinen gibt es da?
Das ist Street, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Street-Parcours. Ist jetzt keine Big Ramp, die da steht, sondern das ist so ein bisschen Halfpipe und Street.
Was heißt denn Street?
Der Skatepark besteht aus verschiedenen Obstacles, also Hindernissen oder Dingsies, die da rumstehen, also quasi so eine lange Rail, also eine lange Stahlröhre auf einem Betonstreifen und alles, was man so normal aus der urbanen Stadtplanung kennt und zum Skaten missbraucht wird, ist da quasi nachgebildet und an den Hindernissen werden dann die Tricks gemacht.
Hauptsache versiegelt, gell? Mann.
Ja, da ist nicht so viel versiegelt, da ist nur die Skatefläche versiegelt, drumherum ist alles schöne Wiese.
Das, vielleicht ist das der nächste Trend, Outdoor-Skaten. Lass uns drauf setzen. Ja.
Cross-Country-Skaten?
Ja, irgendwie so ein geländegängiges Skateboard entwickeln.
Das Gravel-Skateboard, ja, analog zu den Gravel-Bikes.
Irgendwie sowas, ja.
Das Travel-Skateboard. Nein, wir mit unserem lustigen Hersteller UAG, ich glaube, das können wir an der Stelle mal nennen, weil es vollkommen nicht monetarisiert ist. Mit unserem Unternehmen unterstützen wir die ganze Veranstaltung ein bisschen und hoffen, dass da auch einiges an Zulauf kommt und freuen uns darauf. Ein schönes Event. Wetter scheint ja auch ganz gut zu werden, wenn der Forecast bis dahin stimmt.
Und also ich habe bloß bis... Ich habe hier bloß, glaube ich, eine Woche Vorhersage, aber da geht es, glaube ich, nicht unter 30 Grad.
Hier so habe ich das auch gesehen und das ist eigentlich ganz schön. Wir verlinken das Ganze und freuen uns natürlich, falls Interessierte mal vorbeigucken wollen, auch gerne mit Nachwuchs. Es gibt auch gerade am Freitag Nachmittag ein bisschen was für den Nachwuchs mit diversen Einsteiger. Also betreut das Skaten für Kinder quasi so ein bisschen. Schutzausrüstung und Kurs, da natürlich alles vorhanden. Es gibt zertifizierte Trainingsleiter in dem Bereich vom Deutschen Skateverband natürlich auch. Ist eine coole Sache. Finde ich schön, dass der Skatesport dann da auch ein bisschen Plattform kriegt.
Ja, definitiv. Jo. Geht's hier leid?
Ja, geht's hier, genau. Könnt ihr vielleicht auch einen Carsten mal treffen, der bringt auch ein paar Autogrammkarten mit.
Autogrammkarten, ja.
Ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen. Nein, das war's zum Housekeeping von meiner Seite.
Ja, jetzt hast du hier noch ganz spontan was von Bremen in die in unsere Shownotes gepackt.
Ganz neu.
How do we get there?
Carsten, brauchst du 10.000 iPad-Hüllen für den Schmalentaler?
Nein.
Nein, aber schade, das Land Bremen hat nämlich 10.000 iPad-Hüllen in einer Auktion auf eBay verkauft.
Hat verkauft oder will verkaufen?
Hat verkauft. Die Auktion ist abgeschlossen, es gab 12 Gebote und die 10.000 Hüllen gehen für 716,69 Euro über den Ladentisch. Wohl teils gebraucht, teils neu.
Da hat jemand einen Schnapper gemacht. Das kannst du einzeln fürs Zehnfache weiter verscherbeln, oder?
Also ich würde mal sagen, das ist Shockguard. Da hat das Land Bremen eine Hülle so um den Zehner gekostet. Ja, mal 10.000, kannst du ja hochrechnen. Hintergrund der ganzen Geschichte, während der Pandemie hat das Land Bremen knapp 100.000 Geräte oder angefangen 100.000 Geräte auszurollen für Behörden und Schüler. Die eigentlich gewollten Keyboard-Cases für die iPads waren so schnell in der Menge nicht verfügbar. Also hat man dann zwischendurch einfach von diesen normalen Schutzhüllen inzwischen gekauft. Ja, jetzt sind die Keyboard-Cases da und jetzt werden die Schutzhüllen dann aussortiert.
Boah, es muss halt gegenrechnen. Wie viele iPads werden tatsächlich kaputt gegangen? Hat sich das gelohnt? War die Menge ein bisschen hochgegriffen vielleicht? Links, rechts, vor, zurück?
Ich erinnere mich an die Ausschreibung damals und habe mich geärgert, dass ich sie verloren habe. aber im Nachhinein ist es natürlich schon ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Aber auch das symptomatisch, ich will nicht wissen, in wie viel Schulkalender noch unausgepackte iPads aus der Pandemiezeit liegen.
Ja, nach den Ferien weniger, haben wir in der letzten Folge.
Ja, das ist dann wieder ein anderer Punkt. Aber ist schon crazy, wie da zum einen mit Steuergeldern umgegangen wird. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn die Geräte geschützt werden sollen. Ja, als Zubehörhändler ist das natürlich mein Credo. Aber auf der anderen Seite, so als Interimslösung, 90.000 Euro quasi in den Sack zu treten oder über Bord zu werfen, ist natürlich schon eine Ansage. Mal abgesehen davon einfach, was dafür einfach für Müll entsteht. Ne?
Ja.
Also sehr, sehr schwierig. Es war nur eine Meldung, die sehr, sehr kurios rüberkam und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall mal wert, drüber zu sprechen.
Der Lacher der Woche, ja.
Ja.
Mann.
Das iPad 9. Generation, was ja das letzte mit iPad mit Lightning-Anschluss war. Nee, ist das 10. glaube ich auch noch. Aber die Generation gibt es eigentlich gar nicht mehr von Apple jetzt.
Okay.
Wird es noch in Großmengen im Education-Bereich verkauft, aber ich glaube, Richtung September gehend wird es dann auch nur noch das iPad 10. Generation offiziell geben. Also das heißt, mit den Hüllen kannst du eigentlich nichts mehr anfangen.
Mhm. Also, schlimm.
Auch wenn es ein Schnapper war, ja, und die Ware musste übrigens vor Ort abgeholt werden.
Naja, ja.
Aber du, irgendjemand wird sich gefreut haben, hoffentlich.
Ja, ein Punto reicht da nicht. Das kriegst du nicht allein auf die Rückbank.
Nee, so ein 7,5-Tonner macht da eher Sinn.
Wahnsinn. Naja.
Verrückt. Okay, das nur als Randnotiz.
Wie kriegen wir jetzt da die Kurve? Ah, Abschied mit Ansage. Abschied, bye, iPad-Cases. Für mich, also du nutzt ja Twitter, also heißt ja nicht mal mehr Twitter, X.
Doch, lass uns weiter Twitter sagen, ich sag nicht X.
Ich nehme mir raus zu meandern zwischen den Bezeichnungen.
Kannst du auch Twix sagen, Carsten, wenn dir es besser gefällt.
Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts. Nein, es ändert sich eben alles. Heute kam eine neue Änderung durch, zumindest bei mir. Wenn du auf dieser Plattform warst, Heiko, wie hast du sie denn bespielt? Oder über welche Plattform bist du auf Twitter X gegangen?
Du meinst, wenn du da App ich den Inhalt konsumiert habe?
Ja, App oder Webbrowser oder.
Wenn ich am Rechner war, dann in der Tat TwixDeck, also TweetDeck.
Mhm.
Am Handy war es in der Tat die original Twitter-App.
Und ja, das war eine der ersten Änderungen. Ich hatte Tweetbot, sogar käuflich erworben, ging dann aber nicht mehr, nachdem Mr. X, okay, auch schön, irgendwann die APIs abgeschaltet hat. Dadurch war Tweetbot Datenschrott. Und noch ein Reim obendrauf. Also ich bin heute echt on fire. Über Handy geht nur noch die Original-Twitter-App. Das ist ohnehin schon so. Über Webbrowser gab es eben diesen schönen Workaround TweetDeck, was eine sehr, sehr schöne Darstellung war. Seit heute, man kann es weiter nutzen, allerdings wäre dann ein Abo recht gerne gesehen.
Ja, ich habe es gerade versucht, mich einzuloggen mit meinem alten Account.
Ja. Ja, unterschreib hier sofort, glaube ich, $99 pro Jahr im Sonderangebot. Und ansonsten, ja, und dann hast du halt die ganz normale Timeline. Du kannst wählen zwischen für mich, was irgendwelche kruden, schlechten Vorschläge sind, die wohl angelehnt an mein Leseverhalten ist, oder eben dieses meine Timeline. Ja, aber die ist dann halt chronologisch aufgelistet. Da gibt es keine Möglichkeiten mehr zu rubrizieren, Gruppen anzulegen, Schwerpunkte und so weiter. Ja, also danke für nix. Ein Satz mit X.
Nachdem du ja irgendwas mit mir oder Gadgetfunk vor ein paar Tagen getwittert hattest und ich dachte, guckst doch mal, was da los ist, habe ich überhaupt mal wieder die Twitter- oder X-App auf dem Telefon noch installiert und wollte jetzt die letzten Tage schon die ganze Zeit wieder runterwerfen. Das habe ich nämlich gerade jetzt gemacht. Ja, jetzt kommen nämlich auch keine mehr Elon Musk hat irgendwas getwittert Nachrichten oder geixt oder getweetet oder.
Das heißt, sie haben dich, wir haben dich schon verloren, Heiko.
Ja, das ist einfach.
Ne? Ja, also das ist halt echt, ja, kurz vor dramatisch, weil, also ich verstehe auch, wir wissen alle nicht, wo er genau hin will, aber ein Produkt mit Ansage, mit Anlauf, so Stück für Stück einfach der schönsten Funktionen zu berauben und zu kastrieren und kaputt zu machen und den Leuten, ich meine, das ist ja dein wirklicher Value als Microblogging-Dienst, deine Followerschaft, und die Stück für Stück mit Ansage zu vergrätzen und vergrellen, finde ich.
Ja, hast du nicht mal gesagt, dass das für dich jetzt in deiner Twitter-Bubble erstmal gar keinen Einfluss gehabt hat, ne, was er gemacht hat?
Oder was da für sich geht? Nee, bisher nicht, weil ich ja auch von Hate Speech weitestgehend befreit war. Also ich bin da halt wirklich so ein reaktiver, passiver Nutzer, und die Timelines, die jetzt verschwunden sind mit TweetDeck, die Gruppen, die ich angelegt habe, etc.
Stimmt, ja, klar.
Das waren alles gescheite Leute, da gab es wenig Rants, und von daher habe ich da keinen, ja, ich bin halt kein Influencer, der sich mit gewagten Thesen rauswagt und Gegenwind aberntet. Von daher habe ich da wenig mitbekommen. Aber es macht halt immer weniger Bock, ne? Also.
Ja. Mich interessiert es auch. Also schon gar nicht mehr. Von daher bin ich die App jetzt los, das ist schön. Und ja, TweetDeck ist natürlich schade, weil das war echt von der Usability natürlich sehr, sehr komfortabel gewesen.
Mhm.
Ja.
Und ich werde nicht so weit gehen, ihm Geld in den Rachen zu werfen, dafür, dass er das Produkt sukzessive verschlechtert und kaputter macht.
Oh, aber das sind doch nur $8 pro Monat und für die blauen Haken.
Ja, könnte man sagen, das heißt für jeden Streamingdienst mehr, aber nee. Nee, das, wenn die Philosophie dahinter stimmen würde, würde ich mir vielleicht sogar überlegen, aber so ist das irgendwie, nee. Nee, mag nicht.
Du magst nicht?
Nee, mag ich nicht, gefällt mir.
Jetzt muss ich leider ein Thema vorziehen, weil ich kenne noch jemanden, der nicht mag.
Du zerschießt meine Chronologie. Naja, sei es drum.
Passt jetzt einfach besser rein, ehrlich gesagt.
Nee, finde ich nicht, aber mach.
Nein, okay. Das ist heute, du hast heute die Vorbereitung gemacht, die wir lassen dir den blauen Himmel.
Den blauen Himmel? Alternative zu Twitter, Hashtag Gedankenstrich X. Gott. Von Blue Sky hast du auch noch nie was gehört, ne?
Ich hab's in diversen Podcasts von anderen schon ab und zu mal gehört, dass sie irgendwas mit Blue Sky und so konfabuliert haben. Aber da mein generelles Interesse an Microblogging-Diensten und Social-Media-Plattformen irgendwie gerade nicht so groß ist, habe ich wahrgenommen, dass das gibt, aber ich habe, I don't have a fucking clue, was da los ist.
Oder wie es funktioniert. Wenn man jetzt eine Umfrage starten würde, was für Alternativen gibt es zu Twitter X, wäre die Nummer 1 Antwort Mastodon. Vielleicht ganz kurzer Ausflug ins Technische. Wo sind die Hauptunterschiede? Das eine natürlich sind die Funktionen, aber das Wichtigste auch im ganzen Zusammenhang mit Datenschutz ist, dass Mastodon dezentral ist. Also im Gegensatz zu Twitter gibt es eben unterschiedliche Instanzen, die von unterschiedlichen Menschen oder Institutionen gehostet werden und die allesamt eben auf dieses Fediverse Mastodon zugreifen. Du kannst dich also auf der einen Seite innerhalb dieser Instanz, also wir machen hier gadgetfunk.info, und dann kann sich jeder einen Mastodon-Account über unsere Instanz schießen. Ja, da müssen wir aber eben auch die Instanz pflegen und für den technischen Zugang sorgen. Aber andersrum hat halt niemand die Macht über alle Userdaten, wie es eben bei Twitter der Fall ist. Und genau, und auf einen ähnlichen Ansatz setzt Blue Sky, ist bloß auf Einladung erhältlich momentan, auf Einladung oder eben über Warteliste, und ist ein Projekt von Jack Dorsey. Der sagt dir was, ne?
Ach ja, schon. War das nicht der aus Die Hexen und der Zauberer? Oder wo war das mit dem Tinman? Nein, Spaß. Das ist der ehemalige Twitter-Gründer.
Sagt man da als ehemaliger? Also es ist jetzt Korinthenkackerei.
Der Twitter-CEO und Gründer.
Genau, ehemaliger CEO und Gründer. Gründer bleibt er. Sein Leben lang, hätte ich jetzt gesagt. Und ich habe den selber noch nicht gesehen, weil ich keine Einladung habe. Also wer Blue Sky Einladungen hat unter unseren Hörern und Hörerinnen, bitte gerne eine zu mir. Ich bin jetzt auf der Warteliste. Was man so liest, ist es vom Look and Feel sehr, sehr stark angelegt an Twitter. Noch nicht alle Funktionen freigeschaltet oder implementiert. Aber man merkt wohl, welches Gedankengut dahinter steht, und hat eben den großen, großen Vorteil, dass es eben auch dezentral angelegt ist. Das funktioniert jetzt über diverse Protokolle, da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, weil es wurscht ist, aber kostenfreier Dienst, irgendwann hoffentlich verfügbar und eine gute potenzielle Twitter-Alternative auf kurz oder lang. Für alle die, die noch nicht bei Mastodon sind oder die es dann noch aushalten oder die was suchen. Ja, also okay. Wird spannend sein zu sehen, weil Facebook kommt ja jetzt auch mit seinem Threads irgendwann raus, wobei ich da auch schon wieder gehört habe, dass gar nicht sicher ist, ob es überhaupt nach Europa kommt und wann.
Ja, rausgekommen ist es ja schon. In den Staaten war es ja am Anfang auch sehr, sehr erfolgreich gewesen in den ersten 10 Tagen.
Ja, das ist aber dieser
Ich-spring-drauf-Hype. Der Hype, genau. Ja, europäisch hat er es noch nicht gelauncht, aus DSGVO-Gründen.
Komisch, gell?
Ich weiß ja auch nicht. Aber ja, bin ich mal gespannt, wenn das Prüfgeil was kann. Kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Mastodon hatte ich mir ja auch mal angeschaut, hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen.
Gemöbt.
Ja, es ist okay, aber irgendwie hat der Thrill so ein bisschen gefehlt. Also hat sich einfach komisch angefühlt.
Also ich behaupte jetzt einfach mal, all diese Dienste stehen und fallen mit der persönlichen, nicht Audience, sondern andersrum, mit der Blase, die du dir schaffst innerhalb dieses Systems. Wenn du Leute findest, die Content verbreiten, der dich interessiert, die Nachrichten raushauen, die euch einen Mehrwert bringen, dann ist das eine super Sache, weil halt kein NTV, kein Bild.de, was auch immer, ist schneller.
Das ist richtig.
Was Informationsfluss anbelangt und Meinungsaustausch oder ne, jeder Artikel verdient natürlich dann auch ein Update. Das geht irre schnell und quasi in Echtzeit über diese Microblogging-Dienste. Aber wie gesagt, steht und fällt damit, wem du folgst und was für eine Umgebung du dir da selber baust. Also da einfach hinzugehen und sagen, oh, finde ich voll langweilig, weil da passiert ja nichts, ist ein bisschen kurz gegriffen, weil natürlich passiert nichts. Weil dir wird ja dann auch nichts.
Danke, dass du mich erhältst, Carsten. Mensch, ich hätte auch jemand folgen sollen. Jetzt weiß ich auch, wenn nichts passiert ist.
Ja, hilft. Ach, hilft.
Du bist so ein Fuchs, Mann.
Ja, ich bin heute wieder für die Lifehacks zuständig.
Oh, wenn ich dich nicht hätte, Carsten, ja?
Ja, also die... Ja,
ich echt lost in Technics.
Ja, da gibt es auch für alle, die zum Mastodon umziehen wollen, es gibt auch diverse Möglichkeiten, die eigene Followerschaft zu untersuchen. Viele haben ihren Mastodon-Account im Twitter-Profil hinterlegt. Das heißt, du kannst dann ein Adressbuch mehr oder weniger exportieren und drüben wieder importieren, hast dann alle, die auf beiden Plattformen sind, quasi sofort wieder zur Verfügung. Ja, das ist ein ganz nettes Feature, spart dir viel Arbeit. als jeden Account einzeln nachzusuchen. Und wie Blue Sky sich entwickelt, aber auf jeden Fall Augen auf im Straßenverkehr. Hört sich eigentlich ganz vielversprechend an. Aber da wird man halt mal sehen, nicht? Du hast jetzt diesen großen Topf Twitter, da sind sie alle. Und jetzt diffundieren. Da waren sie alle, genau. Und jetzt diffundieren die ersten 30% zu Mastodon, dann vielleicht 30 weitere zu Threads, wenn es mal da ist. Und dann viele sind vielleicht doppelt und haben aber ihren Fokus dann natürlich auch geteilt. Also es ist schwierig. Es ist schwierig.
Glaube, dadurch, guck mal, Twitter ist entstanden 2006, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Weiß ich nicht. Ja, ich und Zahlen, weiß der ja. Lange. Ich mache keine Aussagen, nicht mal zu Jahreszahlen werde ich mich hier äußern.
Ich kann mir sowas auch nur merken mit persönlichen Ereignissen, aber es war glaube ich, in dem Jahr, wo ich nach München gezogen bin, wo Twitter an den Start ging oder in Deutschland auf jeden Fall auch mehr oder weniger visibel wurde. Und das war ja das one and only schnelle Medium, der schnelle Microblogging-Dienst und viel drum gab es ja nicht. Und ich glaube, dass ich jetzt, egal ob technisch Mastodon nach DSGVO sehr viel cooler ist als Thread und jetzt noch Blue Sky und X und Facebook generell und Instagram und hast du nicht gesehen, es ist mittlerweile so fragmentiert und ich glaube nicht, dass nochmal so einen User-Catching Einhorn sich produzieren lässt.
Es ist halt ein Monopol, nicht? Die waren die Ideenbringer und damit, wenn du dabei sein wolltest, musstest du auf die Party gehen. Jetzt gibt es halt mehrere Partys.
Ja, und da kickt die FOMO wieder rein, ja?
Ja, sicher. So ein bisschen schon, aber ich glaube, wir können zusammenfassen, also so geil wie früher wird es nicht mehr.
Na, das Schöne ist ja mit der Retrospektive, ne? Früher fühlt sich ja, also mit dem in Anführungszeichen, früher fühlt sich alles besser an. Mhm. Auch wenn es gar nicht besser war.
Ja, Twitter war schon. Wir wussten halt alle nicht, was man damit soll und wofür, aber es war cool. Und die einen haben es halt, also ich habe mir hier meine Sportbubble aufgebaut und ein bisschen eine Tech-Bubble daneben. Andere haben es genutzt, um eigene und Fremdbilder zu posten.
Wenn du siehst, welche Rolle Twitter als Nachrichtendienst oder auch nicht reguliertes Medium für den ganzen arabischen Frühling damals halt auch mit reingekickt hat, ja. Das war schon cool. Ne? Ich glaube, Twitter war da noch sehr viel schneller und verbreiter gewesen. Aber kann auch kein Wissen sein. Aber ich glaube, dass Twitter da schon eine Rolle mitgespielt hat. Einmal
das sind
zur
so
Abstimmung im Land und auch zur Wahrnehmung in den...
Und zur Organisierung von Gruppen, nicht? Haben sie es ja auch. Also das sind so Aspekte, die hat man gar nicht auf der Uhr, wenn man einfach mal so drauf schaut.
Nee, also mit Twitter. Im normalen Alltag nicht. Aber ich meine mal irgendwo Statistiken gesehen zu haben, dass gerade zur Koordination von den Protesten und den Aktionen im arabischen Frühling, dass da Twitter ein sehr, sehr gefälliges Medium war, weil es eben nicht reguliert wurde von irgendwo, beziehungsweise weil es halt einfach von allen genutzt werden konnte und sehr schnell war einfach.
Und irre schnell war, bis es abgeschaltet wurde und dann sind sie auf Telegram, von denen redet man gar nicht mehr.
Okay, let's not go there.
Nee.
Back to Elon. Uns gut. Oder
zum X-Zerstörer.
Der X-Zerstörer, ja. Nein, der ist der X-Schaffer, er ist der Twitter-Zerstörer. Und eigentlich wollte er ja auch zum Zuckerberg-Zerstörer werden, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten, ja, ne?
Ich fürchte, ja.
Ja, das ist ja Elon und Mark sich da zum Bitchfight verabredet hatten.
Nur weil ich vorhin diese Boulevardabbiegung genommen habe, machst du jetzt hier Hard Boulevard weiter, ne?
Ja, Mann.
Ich wüsste gerne, was Elon Musk in seinem Kühlschrank hat. Und,
meinst du, der hat auch Guarana-Getränke?
Ich könnte mir vorstellen, ne, wobei der ist doch eher so ein Energy-Drinker, oder?
So ein Body-Pumper-Energy-Drinker.
Oh, weiß nicht, was hat, Frage an die Hörerschaft, was hat Elon Musk im Kühlschrank? Ja, sein Weed lagert er ja bestimmt woanders. Da braucht er keinen Kühlschrank
das
für.
Das muss nicht gekühlt werden. Nein, aber Musk und wollte ja gegen Zuckerberg antreten und umgekehrt. Mhm. Und Zuckerberg hat sich ja auch vorbildlich vorbereitet und hat das ziemlich seriös genommen. Ja?
Darf ich ganz kurz rein, weil du sagst so lapidar, wollte gegen ihn antreten. Also wir reden hier wirklich von einem Martial Arts Kampf im Käfig-Oktagon.
Im Oktagon, genau. So richtig. Aha. Bärnackel ins Gesicht und
weil so antreten Kosten. Könnte ja auch eine verbale Diskussion sein, so wie so diese Pseudo-Sapio-wissenschaftlich. Nein. Da geht es um
auf die körperliche Ebene heben, ja, oder runterschrauben, das kann man sehen, wie man möchte.
Um ganz archaische, männliche, testosteron-geschwängerte Motivlichkeiten.
Genau. Und Mark Zuckerberg hat sich da ja auch drauf eingelassen und er ist ja nachweislich schon länger im Training mit irgendwelchen Kampfsportarten und
Jiu-Jitsu.
Fit, ja. Turns out, Elon hat mehr oder weniger den Schwanz eingezogen, beziehungsweise hat Elon jetzt die fünfte Ausrede am Stück gefunden, warum sich irgendwas verschiebt oder es erstmal nicht final geplant werden kann. Erst war es irgendwelche Wirbelgeschichten, wo er sich beim Sumo verhoben hat angeblich. Jetzt ist es Schulterblatt. Und das
er hat irgendeine OP, ne?
Ja, wahrscheinlich im Kopf.
Und die setzt ihn dann aber mehrere Monate Rekonvaleszenz, hat er glaube ich auch gleich nachgeschoben.
Ja. Auf jeden Fall war es dem Herr Zuckerberg jetzt einfach zu viel und er sagt, weißt du was, ich habe Besseres zu tun. You failed, I win und alles ist gut und troll dich.
Ich glaube, er hat ihm ein Hintertürchen offen gelassen. Er meinte, wenn du irgendwann anfängst, das Ding ernst zu nehmen, weißt du, wo du mich findest und bis dahin machen wir alle Dinge, die wichtiger sind oder so. Ne?
Genau, eigentlich, er hat mal den subtilsten Druck aufgebaut, den man aufbauen kann, nämlich gesagt, naja, lass gut sein, Digga, du meinst es eh nicht ernst.
Dazu, also wo wir gerade so Boulevardesk sind, finde ich auch super lustig. Hast du die Diskussion um die Qualität seiner Repliken mitbekommen? Weil da tatsächlich.
Das ist eine sehr allgemeine Frage. Meinst du die KI-getriebenen Repliken eines
Nein, ich meine die pointierten, witzigen, teils charmanten Repliken von Zuckerberg eben ganz speziell auf Musk. Weil das ist wohl in der Community aufgefallen, dass Zuckerberg gilt ja jetzt nicht als so Menschenfänger, so per se. Und böse Zungen sagen ja auch Dinge wie, der kann mit Menschen nicht und genau deswegen hat er Facebook gegründet. Stimmt ja auch, oder? Also eigentlich war es ja. Ja, und Facebook war ja irgendwie sein Weg, Chicks auszumachen an der Highschool oder an der Uni, weil er im persönlichen Kontakt da nie weit vorgekommen ist. Und auf einmal fällt den Leuten auf, dass diese ironische Schärfe und genau wie du sagst, so pointiert, das passt nicht zu ihm. Und jetzt wird eben diskutiert, hat er sich eine PR-Agentur zu Hilfe geholt? Oder
die Frage
postet,
meinst du jetzt nicht ernst, Carsten?
Oder postet Zuckerberg selber. Und dann kommen so Sachen raus, dass Tweets teilweise in Anführungszeichen auftauchen, was ein Zeichen für Copy-Paste ist. Und eben genau dieser Wortwitz, die Ironie, diese Souveränität, mit der er da die Themen angeht, das passt nicht zu der Persona Mark Zuckerberg, so wie wir sie kennen. Drum hat er bestimmt eine PR-Agentur dazwischen
gestartet. Ja, mit Sicherheit wäre ich ein Mark Zuckerberg, würde ich mich auch aufs Training konzentrieren. Ja. Um auf die Glocke zu hauen, muss jetzt nicht so empathisch sein. Und den ganzen kommunikativen Quatsch würde ich von denen überlassen, die das auch können.
Also du merkst, ich habe hier auch mehrere Augenzwinkern dabei, weil ich es für einen Selbstläufer halte. Und komplett unwichtig. Natürlich soll er sich Hilfe holen, um.
Ja, klar. Ja, ich kenne deutsche Politiker, die ein Zehntel Scheuer ausgeben für Bilder.
Ein Zehntel Scheuer und immer noch viel. Und wie viele Canes für. Nein, lassen wir das. Aber da siehst du auch mal den Status unserer Gesellschaft. So weit sind wir, dass das wichtig ist. Postet Mark Zuckerberg selbst, woher kommt diese plötzliche Ironie in seinen Kommentaren?
Ja, wenn man sonst keine Probleme und Herausforderungen hat.
Ja, wir reden doch auch drüber, Digga, das ist ja schlimm.
Ja, aber als lustiges Meme-Element, ja, nicht als wie soll ich ja. sagen, nicht auf harte Kante genäht. Ja, das ist ja non-serious shit.
Also auf jeden Fall, wir sind uns einig, der Stagefight wird nicht stattfinden.
Der Cagefight.
Cage-Stage habe ich gesagt, gell? aber den Cage kann man ja auch auf eine Stage packen. Dann haben wir es wieder.
Nicht Nicolas Stage. Ja. Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Nicolas in the Cage. Ja.
Yeah. Wir schauen aber mal, was die Zeit so bringt. Aber wir hatten ja schon mehrfach drüber geredet. Der Mann hat sich einfach, also Elon Musk vor allem, hat sich sowas von entzaubert. Das ist schade.
Mhm. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen was mit Selbstverliebtheit zu tun. Und ja.
Oh,
man könnte auch das böse N-Wort zu Rate ziehen. Und damit meine ich Narzissmus und nicht das andere.
Ist Narzissmus nicht so eine Pflanze, die man im Frühjahr eintopft?
Da gibt es ein tolles Buch von Hermann Hesse, Narzissmus und Goldmund.
Ah, okay.
Okay, jetzt wird's.
So literarisch bewandert wie du bin ich ja leider nicht, Carsten. Da muss ich passen.
Ach ja, kennt eh keiner mehr. Ich glaube, Hesse ist auch kein Schulthema mehr. Also nee, hätte ich jetzt die letzten Hesse, Jahre. Ja. Mehrere Ebenen. Oh.
Multi-Level Hessen, ja.
Frage. Wenn du an Musikstreaming-Dienste denkst, was kommt dir in den Sinn?
Ehrlich gesagt, Deezer. Denn Deezer nutze ich nicht. Nein,
Deezer hätte ich jetzt überhaupt nicht, aber stimmt, die gibt es ja auch. Aber die sind eher US, oder? Die sind hier nicht so stark.
Ich glaube, so in Spanien, Frankreich und so sind die sehr viel stärker als im Rest von Europa, weil sie also es ist auch so ein Preis-Leistungs-Gefälle oder Preisgefälle einfach. Die waren am Anfang sehr, sehr günstig gewesen. Nein, muss ich hier aus Spaß eigentlich nur denken, weil der gute Herr Solmecke, das ist so ein YouTube-Anwalt, der ziemlich witzig ist, der kämpft auch ab und zu für irgendwelche Datenleck-Geschichten. Und bei dieser gab es wohl zwischendurch ein größeres Datenleck und du konntest dann checken, ob du einen Tausender schnell mitnehmen kannst oder nicht, wenn deine E-Mail-Adresse auch von dem Datenleck betroffen ist. So viel zu dieser. Ansonsten habe ich mit dieser auch gar nichts zu tun.
Wo kommen die her? Was würdest du sagen? Wo kommen die her?
I don't have a fucking clue. Skandinavier.
Frankreich.
Ah, oh, das wäre, dann sind sie, das begründet natürlich, warum sie auf ihrem Heimatmarkt dann auch sehr viel stärker sind. Als
in 2007 in Frankreich gegründet.
Oh, dieser.
Ah oui, c'est très désert. Nee, okay, aber die hätte ich überhaupt nicht auf der Uhr. Nochmal, Musikstreaming, who comes to in the sin?
Ja, Apple und Spotify.
Schon, gell? Also ja, das wären...
Ich weiß, wo du drauf hinaus willst, aber ja, das ist gar nicht meine Welt.
Also bei mir wäre Spotify auch mit Abstand Nummer 1 und dann käm Apple. Aber Amazon Music Unlimited käme ganz, ganz, ganz spät. Und trotzdem erhöhen die, wie anscheinend alle Streaming-Dienste, die Abo-Kosten. Ja, zum zweiten Mal gerade dieses Jahr.
Du wirst sagen, ist Amazon Music Unlimited Teil von Prime? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Ist kein Teil von Prime, weil du hast fährst einen Ticken günstiger. Ich glaube, du sparst einen Euro oder zwei, wenn du Prime-Kunde bist. Aber es ist kein Teil, du zahlst extra.
Okay. Jetzt, da muss ich echt alte Erinnerungen rausgraben. Dieser Unlimited-Dienst, den hat Amazon gestartet im gleichen Zuge, in dem Apple sein lossless whatever High-End Musikhacke rausgehauen hat, ne?
Das weiß ich nicht. Es kam aber erst nach Amazon Prime Video.
Ja. Das dieses Unlimited-Ding zieht ja eher darauf ab, dass du quasi unkomprimierte High-Quality MP3s kriegst.
Mhm.
Die halt nicht auf 128 kW runtergerechnet sind. Ähnlich wie das Apple Lossless, also halt den den puren Sound, ja, dann rauskriegst.
Den puren Sound aus dem iPhone oder aus dem Galaxy, ja, nee,
also
klar.
Ich bin relativ durch mit den, also sowohl mit Prime Video als auch mit der Music-Geschichte auf Amazon, schon allein aus dem Grund, dass die Usability von den oberflächlichen Apps einfach so scheiße ist. Also echt nicht gut.
Vielleicht noch kurz zum Preismodell. Also es wird jetzt von 8,99 auf 9,99 € für Prime-Mitglieder erhöht werden. Zum Zeitpunkt X, das steht hier in dem Artikel nicht. Nicht Prime-Mitglieder zahlen 10,99 €, also 1 Euro mehr.
Okay, das bringt mich aber, also ja, schöne Randnotiz. Sie machen das, was alle anderen auch machen. Sie erhöhen ihre bei stagnierenden Userzahlen. Mhm. Was will der Shareholder? Er möchte höhere Preise. Und das machen sie wie Netflix und Co. ja auch.
Ja,
das finde ich jetzt keinen großen Aufreger. Das,
ich hätte es auch eher als Trend gesehen. Es wird alles teurer. Ja. Siehst du ja auch gerade bei den Fernsehstreaming-Dingern, was jetzt ein DAZN-Abo kostet, was ein Sky-Abo kostet, das geht alles unermesslich in die Höhe und du hast halt immer weniger Chancen, alles abonniert zu haben, es sei denn, du hast
ja,
halt wirklich...
Ist ja auch useless, da muss man die FOMO auch einfach mal ausklammern dann und alles gut. Aber bei dem Prime-Thema, da hätte ich im Vorfeld natürlich auch besser vorbereitet sein können. Ich werde es nachreichen. Es gab eine interessante Berechnung, auch von der News-Seite, die sich die Prime-Kosten und die Relevanz von Prime oder nicht Prime nochmal angeschaut haben. Mhm. Wie oft bestellst du bei Amazon pro Monat?
Ich versuche es weniger zu machen, aber ich denke mal so 3-4 könnten schon sein.
Okay, könntest du jetzt diese 3-4 Bestellungen auch
in zwei
packen?
Weiß ich nicht, ja.
So zeitlich, also nach dem Motto, oh fuck, ich muss mal 3 Tage warten, weil...
Das Problem ist bei mir, das sind meistens sehr spontane Dinge. Ich stelle fest, das brauche ich. Ja. Mhm, genau.
Du denkst, du brauchst das.
Ja, natürlich. Es sind dann auch keine wirklich teuren oder hochwertigen Sachen, sondern und natürlich kannst du sagen, ich pack's mir hier in die Warteliste. Ja, genau. Selbst disziplinieren.
Ja, also wenn du mit 2 Bestellungen, also Prime macht ja eigentlich ursprünglich nur, ist ja ins Leben gerufen worden, um versandkostenfrei Produkte unter 20 Euro war damals die Grenze, auch quasi täglich bestellen zu können. Das ist ja aus vielen Gründen eh nicht mehr angesagt. Und wenn du dich selbst disziplinierst, quasi monatlich 2 oder maximal 3 Bestellungen daraus zu machen, um Dinge zu sammeln, brauchst du kein Prime mehr.
Hm. Aber die Filme.
Ja, was für Filme? Entschuldigung, außer, also es gab in dem letzten halben Jahr genau zwei Dinge, die ich gut fand auf Prime. Also persönlich, ja. Und das rechtfertigt die Kosten einfach nicht.
Ja, stimmt schon, ja, stimmt schon.
Ich jetzt die letzte Staffel von Jack Ryan ein halbes Jahr später mir irgendwo anders angucken kann. Oder ob ich.
Ja, das Ding ist, die kommen ja nirgendwo anders. Ja, das ist ja exklusiv, das ist ja. Also ich werd nie der Mandalorianer sehen, weil das ist halt einfach auf Disney verschüttet. Und da.
Ja, gleich in Grün, nur bei Prime ist halt das, was du ja für dein Jahresprime.
Wahrscheinlich ist es das Gescheiteste, dass du. Wahrscheinlich ist es wirklich das Gescheiteste, dass du dein Jahr einteilst und vielleicht so in 2 Monatsblöcken Abos abschließt und die dann wieder beendest. Dann hast du 2 Monate Zeit, um Netflix durchzuarbeiten. Dann gehst du raus aus Netflix, gehst rüber zu Disney, zahlst da 2 Monate, guckst dich bei Disney durch und weißt du, so immer so im 2-3-Monats-Rhythmus.
Ja, das kann man.
Rein, raus, wahrscheinlich fährst du damit am besten und kriegst am meisten mit, weil stimmt schon. So läuft's durch und
ja.
Und ob ich die neue Netflix-Doku jetzt im Juni oder im September sehe, ist wahrscheinlich so auf die Lebenszeit gerechnet wurscht.
Ja. Das Gefühl kriege ich auch mehr und mehr. Wobei jetzt die, also gerade bei Netflix, das geht ja als noch der teuerste Faktor in diesen ganzen Abo-Diensten, ist in der Tat Amazon.
Nee, ist es nicht, weil wenn du es auf einen Monat runterrechnest, 80 durch 12,
Ja, gegenüber meiner Usability, also gegenüber meiner Nutzung. Rein persönlich. Ja, denn auf Amazon gucke ich nichts.
Ich glaube, monetär ist es immer noch eines der günstigsten Angebote, wenn du jetzt nur den Videodienst siehst.
Der Inhalt ist auch scheiße.
Ah, da war diese Herr der Ringe-Sequel-Geschichte.
Ja,
die Ringe der Macht.
Was ich davon halte.
Ja, aber ich mag's.
Ja, sehr schön. Dir ist alles ja auch gegönnt. Für mich persönlich ist es halt nichts mehr.
Ja. Nee, ich glaube, am besten fährt man wirklich so noch ein Live-Hack-Tipp. Probiert das mal aus. 3 Monate jeder Dienst, dann im Wechsel. Und dann kriegt ihr den ganzen Stoff auch mit bisschen Zeitverzögerung, aber auf jeden Fall auch gut.
Ja, und was mich bei Amazon am meisten abfroscht immer, und das hast du bei keinem anderen Dienst so, ist, dass die halt bei Jack Ryan hat es mich ultra genervt. Okay, eine Folge diese Woche, 2 Folgen nächste Woche, dann wieder eine Folge, dann wieder 2 Folgen.
Ja, das ist doch auch bei Podcasts oft so mittlerweile. Wie oft haben wir das hier schon gehabt? So?
Ja,
hier ist eine Empfehlung, aber wartet noch 6 Wochen.
Ich geliefert und kann bingen, wie ich will. Ja,
ja, aber ja.
Ja. Ja.
Da hier dieses Banksy-Ding, bin ich jetzt, glaube ich, 7 von 9. Muss nochmal 2 Wochen warten, mich 2 Mal wieder neu reindenken. Ich möchte es durchziehen.
Da hat der Spiegel mich auch reingebaitet mit der Luca-App-Geschichte.
Ah, stimmt, das wollte ich hören. Wo war das?
Gut. Also, hört euch das an.
ARD oder?
Spiegel. Spiegel.de.
Ach, der musste vom Rechner hocken. Ach, das ist ja doof.
Nein. Ist eine Spiegel.de-Produktion, also kriegst du über den normalen Podcatcher.
Okay.
Ist aber auch wochenweise quasi jede Folge pro Woche released. Das ist, glaube ich, die 4 oder 5 draußen. Also wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr schon fast durchbingen. Am Anfang war es halt ein bisschen nervig gewesen, dass es hinter der Spiegel-Paywall war.
Ja, ich meine, aber hochwertige Produktionen, was willst du? Ne?
Vollkommen okay. Also da finde ich es auch gerechtfertigt, weil
Content. Sag doch mal, wie heißt die genau?
Warte.
Rampam.
Ausgecheckt, das Hooker-System.
Ausgecheckt. Da ist es schon, bam. Mit Smoodo auf dem Cover.
Ja, die Rolle der Fanta 4 ist wieder natürlich auch noch ein bisschen mit beleuchtet.
Ausgecheckt. Abonnieren. Zack. Ich will diese Folge, Folge 4. Kurzes Update. Putins Krieg im Netz. What? Das ist was anderes, Spiegeliges. Also es sind 4 Folgen draußen mittlerweile. Weißt du, wie viele es insgesamt sind?
Ich glaube 4 oder 5. Ich
ist egal.
Letzten noch nicht ganz durch, aber 4 mehr als 5 werden es, glaube ich, nicht.
Ist egal.
Aber ist auf jeden Fall super hörenswert, gut recherchiert, macht Spaß, sich anzuhören. Aber legt euch Taschentücher bereit, denn auch ihr werdet wieder über Steuergelderverschwendung weinen.
Aber auf jeden Fall war das ein sehr guter und vertrauensvoller Tipp aus dem wahren Leben. Und dabei bleiben wir bei Amazon. Stichwort Kundenrezession, vertrauensvolles Umgehen mit diesen Informationen.
Ja, ganz, ganz schwieriges Thema aus Konsumenten- wie auch aus Händlersicht. Bin ich auch jeden Tag damit konfrontiert. Wie zäumen wir das Pferd am besten auf? Gehen wir mal aus Konsumentensicht. Du suchst ein Produkt auf Amazon. Hast das Produkt gefunden oder hast dir was ausgeguckt und okay, was ist die beste Kaufentscheidung? Naja, eigentlich ja Produktrezension.
Ja, jetzt, die Sternchen, nicht?
Genau,
das
die
hat
Sternchen. Ja, jetzt scrollst du da durch und dann hast du einen Stern, 1 von 5. Ja, weil Ursel aus Buxtehude schreibt, tolles Produkt, Verpacken war scheiße, 1 Stern.
Da kriege ich ja jedes Mal wieder.
Da kriege ich instant Fußpilz, ja.
Wenn sie das Produkt mit Lieferung gleichsetzen oder Sterne abziehen, weil die Lieferung nicht gut war. Das sind 2
tolles
Paar.
Produkt, einen Tag zu spät, 1 Stern. Okay, danke fürs Gespräch. Also musst du ja schon mal anfangen, Sternrating inklusive der Textbeschreibung dir anzugucken, kannst du nicht nur nach Sternen filtern. Also, ne? Um ein Produkt auch zu bewerten. Das ist aus Konsumenten- wie auch aus Händlersicht natürlich super ärgerlich. Aus Händler- oder Herstellersicht, ja, was kann denn mein Produkt dafür, wenn DHL einen Tag zu spät liefert?
Ärgerlich. Genau.
Ja, höchst ärgerlich. Und dann hast du wieder ganz abstruse 5-Sterne-Bewertungen, ja, die dann, also wenn Kriege oben, aber eigentlich, also du hast Drecksprodukte, die super gut bewertet sind, das riecht dann wieder nach gekauften Rezensionen. Das heißt, deswegen ist es sehr, sehr ambivalent, das Feld mit den Rezensionen. Und das Schlimme ist ja, dass du erstmal 20 Minuten scrollen, filtern, sortieren musst.
Doomscrolling, ja.
Genau, um dir erstmal einen Eindruck zu verschaffen über diese Verschiedenes. Also die Leute verwenden halt diese Bewertungsfunktion so unterschiedlich, wie eben schon besprochen. Schlechte Verpackung, aber gutes Produkt, 1 Stern. Umgekehrt hast du halt Leute, die bewerten mit 5 Sternen, aber schreiben trotzdem, das funktioniert nicht. Also sehr, sehr schwierig in der Wahrnehmung mittlerweile, finde ich.
Und weißt du, was mich auch immer tierisch nervt, kostet die Hersteller ein Schweinegeld, aber bringt Sterndal. Weißt du, worauf ich hinaus will? Weintester. VINE. Also kurz zur Erklärung, das Weinprogramm ist ein Programm, das Amazon ins Leben gehoben hat. Es ist eine super Marketing-Geschichte, da nehmen sie den Herstellern jede Menge Geld ab und suchen aus ihrer Käuferschaft, ja, weiß ich nicht, 20, 50, 100 Leute aus, die jeweils ein Produkt für umsonst testen dürfen. Einzige Auflage ist...
Nicht aus, denn du musst dich ja erstmal als Weintester bewerben.
Ja, und aus dem Pool...
In den Pool, genau, und dann
wird dann ausgesucht. Und dann bist du Weintester und musst, genau, eine einzige Bedingung ist, du musst eine Rezension am Ende deines Tests verfassen und die wird dann eben auch als Wein getestet. Gelabelt.
Und so erzählst, Carsten, Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber jetzt rein Hesse, das Thema Weintester, ja, wenn hier einer Wein testet, da kommt auch nichts mehr Gescheites raus beim Schreiben.
Ich finde den Programmnamen auch nicht super gewählt, aber ist halt so. Ne? Das ist meistens so ein grüner Haken oder so ein grüner gefetteter Block steht da oben hier, Tester des Weinprogrammes. Ich habe dieses Produkt umsonst bekommen und finde es sehr hervorragend gut. Also ja, das ist auch was man eigentlich aus den Rezensionen rausnehmen sollte, finde ich.
Ja, also...
Nervt mich, finde ich doof.
Amazon hat da, also aus Lieferanten- und Herstellersicht, hat Amazon schon sehr viel versucht, an diesem Programm nachzubessern, weil die Rücken, das Ding ist 2008 ins Leben gerufen worden.
Ja, das gibt es schon ewig.
Das ist gefühlt auch besser geworden und ein bisschen restriktiver und der Weintester an sich muss auch mittlerweile ein bisschen mehr machen als früher noch. Trotzdem ist es natürlich sehr verwirrend, aber am Ende vom Tag ist es ein Marketing-Tool, was Amazon noch mehr Geld in die Kassen spielt. Ja, das hat nichts mehr mit.
Ja, Amazon hat gefüllte Kassen und die Hersteller haben den großen Vorteil, dass sie schon mal eine Grundbasis an Bewertungen haben. Ich glaube, das ist ja immer so, die ersten 100 Rezessionen sind halt die schwersten.
Ja,
wahrscheinlich die ersten 20 und dann wird es immer einfacher und irgendwann hast du halt die kritische Menge dann geschafft.
Ja, richtig.
Ja, also ich finde auch alle Bewertungen unter 100... Ja, 100 hat schon eine, würdest du sagen, gibt es so eine Break-Even-Grenze? Wie viele Bewertungen soll es haben?
Gar nicht. Also die Quantität ist in der Tat gar nicht aussagekräftig. Denn diese Anlage und Darstellungsprozess von Produkten auf Amazon selbst stellt, oder da verbergen sich einige Schlupflöcher und einige Dinge, wie man das System abusen kann.
Ja.
Nehmen wir jetzt mal iPhone-Höhe von 12 auf 13, von 13 auf 14, was auch immer. Du hast jetzt eine super gut gerankte iPhone-Höhe vom iPhone 12 in 5 Farbvariationen, wo du halt so unter dem Produkt durchklicken kannst und das ist dann alles kombiniert. In dem Moment, wo du so eine Variation, nennt sich das in Amazon-Sprech, anlegst, kombiniert der sowieso schon mal aus den Vorgängerartikeln quasi alle Bewertungen in diesem Feed in diesem einen Produkt, was ja eigentlich aber mehrere Produkte sind. Das heißt, du hast von der roten, von der grünen, von der braunen, von der durchsichtigen und von der schwarzen Hülle alles untereinander stehen. Und wenn du jetzt noch quasi...
Ja, und innerhalb eines Veröffentlichungszeitraumes hast du oft auch dann iPhone SE mit iPhone Max Pro gemeinsam.
Wenn du quasi Nachfolgethemen dann damit reinschmuggelst, also iPhone 13 als Variation von einem iPhone 12 Case, was eigentlich nicht vorgesehen ist, aber trotzdem manchmal funktioniert, dann wird natürlich dein neues iPhone Case oder ein neues Produkt mit den guten oder mit der Rezension von den Vorgängerprodukten auch noch mit dargestellt.
Was natürlich im Sinne des Herstellers liegt, ne? Weil der will natürlich seine guten Bewertungen auch nicht verlieren, jedes Mal, wenn ein neues iPhone rauskommt.
Ist richtig, aber eigentlich auch falsch. Also in der Sache falsch, im Denken des Herstellers oder des Händlers richtig, und der größte Händler ist halt immer noch Amazon. Also, ne? Die profitieren davon am meisten. Ob das zielführend ist, muss ich jeder selbst ein Bild von machen. Ich finde es mittlerweile furchtbar schwierig. Dadurch, also wenn du auch weißt, wie das mit diesen Bewertungsagenturen und was da so alles hinten dran steht, funktioniert, kannst du eigentlich keine Amazon-Rezension, also selbst wenn da steht, verifiziert der Kauf, das ist ja auch Usus. Als wenn ich jetzt ein Produkt auf Amazon launchen möchte, ich möchte, dass es erfolgreich wird, dann suche ich mir auf einschlägigen Portalen einfach 100 Jungs, die kriegen das Produkt umsonst, also den lasse ich das von Amazon schicken als Kauf, gebe ihnen noch einen Zehner pro Produkt per Payboy dazu und sage, bitte schreib mir was, auch wenn sie gar nicht getestet haben. Dann hast du einen verifizierten Kauf. Von daher
jetzt
ist
hier
so schon ab Absurdum geführt.
Keine Anleitung zum Rezessionsbetrug?
Nein, aber es gibt mehr
es gibt immer
des Konsumenten. Ja.
Und es ist wie überall in der Welt, wo etwas auftaucht, werden sich Leute finden, die das System zu ihren Gunsten anpassen. Auch schön um die Ecke geredet, aber ihr wisst, was ich meine.
Abusen, ja.
So, ja, und dem will jetzt Amazon entgegenkommen durch eine potenzielle weitere Neuerung, und zwar...
Quatsch mit Soße.
Nimm jetzt nicht die Bewertung vorweg.
Ja, okay. Sie möchten eine Art KI nutzen, um eine Summary der einzelnen Bewertungen darzustellen. Oder Feedbacks darzustellen, was ja schön ist. Aber wie wertvoll ist denn das Summary, wenn alle Bewertungen gekauft sind?
Ja, weil die schlaue KI das natürlich erkennt und raussortiert.
Die KI kann es nicht erkennen.
Ja, ist schon klar.
Das ist komplett, also das ist für
Marketing. Aber ich glaube, wir haben unseren
selbst ein Marketing-Tool,
Hörern und Hörerinnen noch gar nicht gesagt, was der vermeintliche Benefit dieser Lösung sei. Wir sind schon ganz hart in der Bewertung drin, bevor wir überhaupt...
Der ist nur Benefit. Aber am Ende vom Tag steht halt dann in einem Textblock ein von der KI erstelltes Summary. Also ja, ChatGPT schreibt mir eine Zusammenfassung über alle Amazon-Bewertungen von diesem schwarzen Rucksack.
Das können wir eigentlich instantan ausprobieren, oder?
Ja, mach doch mal. Du weißt, mit jeder ChatGPT-Anfrage oder wie heißt dieses Microsoft-Ding, Namen vergessen, egal, fällt zu ungefähr 3 Bäume.
Ah.
Ja, okay. Das ist auch so ein Punkt, wo er keiner drüber nachdenkt.
Drüber redet.
Ja. Der User denkt nicht drüber nach und wir reden nicht drüber. Aber mach das doch mal.
Aber machst mir jetzt kein gutes Gefühl.
Oh, mach ruhig. Auf die 3 Bäume kommt es jetzt auch nicht mehr.
Okay, wir pflanzen morgen 4.
Ich nehme das Kosia zum Suchen. Das pflanzt dann wieder welche.
Genau, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn hier? Vielleicht so ein Amazon Echo? Das ist ein schönes...
Das ist doch super. Die Idee an sich ist toll. Und der eigentliche Gedanke, das als Benefit für den Endkunden darzustellen, der ist auch gut, weil du dir viel schneller einen Überblick verschaffen kannst, was sagen denn diese 100 Bewertungen zu dem Produkt eigentlich aus, wenn die Datenbasis halt fair wäre. Aber da die Datenbasis halt auch mindestens zu 50% gefaked und gekauft ist, kannst du halt auch auf gut Deutsch einen F-Punkt drauf geben, was in diesem Summary steht.
Ich schreibe gerade. Schreibe mir eine Zusammenfassung der Amazon-Bewertungen zum Dot 5. Generation, oder?
Ja.
Fünfte Generation. Asi. Asi, Asi. Das hört sich echt Asi an. Ja.
Die Asin.
Echt Asin. Wo ist es denn da unten? Die haben so viel A-Plus-Content. Da scrollst du dich erstmal tot, bist du da unten bei den.
Ja, da hat wenigstens der Händler oder der Hersteller seinen Job gemacht und einen gescheiten Content reingepackt.
Ja, der Hersteller heißt wie?
Amazon.
Hier ist keine Asien.
Wenn du so ein bisschen ist mir wurscht. Guckst, ist auch egal. Bist du sehr schnell desillusioniert, ob der, wie soll ich sagen, verbesserten Darstellungen und Bewertungen, die es beherrschen.
Also pass auf, er ist auf jeden Fall ehrlich. Leider habe ich keinen Zugriff auf aktuelle Daten, da meine Informationen nur bis September 21 reichen. Daher kann ich Ihnen keine spezifische Zusammenfassung der Amazon-Bewertung zur fünften Generation liefern. Okay, fair enough.
Ja.
Normalerweise enthalten Bewertungen jedoch eine Vielzahl von Meinungen von Kunden, die das Produkt gekauft, verwendet haben. Positive Bewertungen können auf verbesserte Klangqualität, reaktionsschnelle Spracherkennung, weitere Funktionen, blablabla hinweisen. Negative Bewertungen. Also er ordnet es tatsächlich ein.
Ja, das,
um aktuelle Bewertungen und Zusammenfassungen zu erhalten, empfehle ich Ihnen direkt auf die Amazon-Produktseite und nachzusehen. Ja. Sie können auch unabhängige Technologie-Blogs und Foren besuchen, um weitere Einsichten. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich der beste Tipp. Informiere dich außerhalb Amazons.
Ja, also es ist nicht alles schlecht mit diesen Rezensionen, aber wo ich drauf hinaus will, ist mit Vorsicht zu lesen.
Naja.
Und es wird halt auch nicht besser, wenn Bullshit durch eine KI kumuliert und zusammengefasst wird. Macht es halt nicht besser.
Ja, aber das ist also Systemkritik. Das hat er jetzt mit der konkreten Geschichte.
Ist die Idee super, sich einen einfachen Überblick verschaffen zu können.
Ja, wenn man halt eine wirklich neutrale Instanz hätte, die das bewerten könnte, wäre das.
Das ist eben genau, da drehen wir uns dann wieder im Kreis.
Wie würdest du einen Kopfhörer für 1.000 Euro bewerten?
Nur wenn ich noch als Wein-User umsonst bekomme.
Ja.
1.000 Euro für einen Kopfhörer, jetzt lass mich kurz überlegen.
Nicht ganz, so gute 900, 950 vielleicht.
Das sind ja, ich kann es jetzt gerade nicht in Söder-Fotografen oder Scheuers umrechnen. Das wären 2 Apple Pro Max Over-Ears, oder?
Pro Max, weiß gar nicht.
450 oder sowas um den Dreh.
Ich mein, sind die echt so billig? Ich hätte die waren doch
so billig.
Die waren doch 700 Euro,
Carsten,
oder?
Du hast echt deinen Bezug zu Geld verloren.
Ja, ja, komplett, komplett. Ich habe so viel davon. aber die waren doch 700 Euro.
Ich guck
die Apple Pro Max.
Max. Kaufen. Farbe Space Grau. Oh, 6,29. Oh.
Ja.
Okay, also kriegst du anderthalb.
Also dann quasi drei Ohrmuscheln.
Ja. Jetzt, okay, aber erhell mich mal. Wer stellt dir denn her? Sennheiser?
Teufel. Ja, ich glaube für Teufel. Sonos. Dein Lieblingshersteller Sonos.
Ich wollte gerade sagen, Sonos sind das nicht die ich eh nicht mag.
Aus Widerrall. Aber das mit dir ist schon echt immer speziell, gell? Deine yeah. Persönlichen Präferenzen, die knallen da immer schon hart rein.
Ja, Sonos hat mich irgendwie nicht abgeholt, aber anderes Thema. Nee, krass, würde ich irgendwie sagen. Nice try. Schick's mir als Weintest.
Ja. Also man munkelt, dass es zur IFA vorgestellt werden konnte. Man munkelt um gut 900 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und als Gegenleistung hält man dann halt ein Premium-Audioprodukt von Sonos. Mhm. Ja, Features sind noch nicht so viele bekannt. Ja, Dolby Atmos, 3D soll dabei sein, etc. pp. Noise Cancellation sowieso. Ist ein stolzer Tarif, ne?
Bin ja für viel Spaß zu haben, aber jetzt von Sonos, Sonos würde ich mal vollkommen neutral verorten als die Pioniere der Multi-Room-Stream-Technik. Mhm,
genau.
Ja?
Waren auch somit die ersten, die das mit Sprachassistent gut hinbekommen haben, sage ich mal. Ja, das funktioniert auch gut. Also,
beide Themen stehen jetzt nicht für erfolgreiche Kopfhörermodelle in meinen Augen.
Stehen jetzt nicht für Audio-Extraklasse per se, ne? Definitiv.
Ja. Also qualitativ, was aus diesen Sonos-Boxen in der Vergangenheit rauskam, was ich mitbekommen habe, war ja auch immer okay gewesen. Ja? Ob ich die jetzt mag oder nicht mag, vom Sound oder von der Qualität konnte ich da nie was sagen. Aber wenn es in diese halt Preisbereiche geht, bei einem Stück Audiotechnik, da würden andere Hersteller einfallen, ehrlich gesagt.
Aber genau so hätte ich es jetzt auch formuliert. Genau, 1000 Euro für einen Kopfhörer kannst du machen, wenn du das ernst meinst. Aber digitale Musik ist dann eh schon immer wieder das eine Thema, nicht? Wir hatten aber vorher Apple Music und Amazon Music Unlimited. Und schau nicht mal mit der Nomenklatur. Also, ja. Ja. Und Sonos 1000 Euro, also da kriegst du auch schon eine geile Soundbar dafür. Von Sonos und von anderen, die nicht weniger gut sind.
Ich glaube, genau das ist der Punkt, der für sie auch ein Stück weit funktionieren wird. Ich nenne das immer den Lego-Effekt.
Ja, oder ja.
Den Fanboy-Effekt. Wenn du jetzt, du bist ja auch überzeugter Sonos-Nutzer.
Ich streiche oder überzeugt, warst. Aber zufriedener.
Ja, okay. Und mit Sicherheit gibt es da noch viel härtere Fanboys, die einfach sagen, okay, das ist auch eine Art Statussymbol mit Sicherheit. Ja, und sagen, naja, wenn Apple macht ja keine gescheiten Kopfhörer, der billigste 629 Euro, das ist ja nichts. So ein Teil ist da viel cooler. Wird es mit Sicherheit geben und da werden die auch ihr Nischensegment mit bedienen. Aber am Ende vom Tag ist es genauso wie von Reaper und Lego zusammen entwickelten Bagger für 900 Euro, der halt nichts kann zu verkaufen, ja.
Es ist, also Teil des Erfolgsrezepts von Sonos ist ganz sicher der modulare Aufbau. Also das sagt ja auch jeder, der sich da mehr reingefuchst hat. Sagen wir mal, eine Sonos Soundbar alleine ist okay, ist gut. Ist aber viel besser, wenn du den Sub dazu hast. Ja, dann potenziert sich die Geilness des Produktes. Und wenn du dann noch die Ganzraum-Speaker oder noch Höhen mit einbaust, also sprich nicht ein Sonos-Produkt, sondern 3-4 kombinierst, dann hast du den richtig guten. Dann
ja, die Pinterest auf Ökosystem.
Ja, genau. Aber in dieses Ökosystem passt halt ein Kopfhörer nicht rein. Also ich würde sehen, bei mir, wenn ich jetzt mir hier noch, weiß ich nicht, irgendwie den Hardcore-Subwoofer rein bastel in mein System, dann habe ich einen nicht Wertgewinn, sondern ein besseres Ergebnis. Höchstwahrscheinlich, genau. Aber der Kopfhörer macht halt in dem Zusammenhang und für 1000 Euro kriege ich, glaube ich, den größten Subwoofer, den die im Angebot haben. Von daher, ja, genau. Also
für 1000 Euro kaufe ich mir 3 Jahre lang wöchentlich wechselnde AirPods, ja.
Ja, also es ist eine steile Ansage.
Ein ballsy Move. Mit Sicherheit werden sie davon ein paar absetzen. Ist Sonos nicht auch mit ihrer IKEA-Story mehr oder weniger hart durchgestochen?
Ja, hart durchgestochen ist immer relativ, aber du kannst auch original Sonos Zubehör bei IKEA kaufen. Mhm. Für, weiß ich nicht, so geschätzte 30% günstiger als Sonos selber, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Ja, interessant. Ist jetzt nichts, wofür ich auf den Sonnenstand auf der IFA rennen würde, um mir anzuhören, was der Kopfhörer nicht kann.
Das gerade auf der IFA, das ist natürlich die optimale Akustikumgebung, gell, um einen Kopfhörer zu testen.
Dass ich mir in jungen Jahren eben mein Gehör so kaputt gemacht habe und manchmal mir vorkommt wie eine taube Nuss, dass das wahrscheinlich bei mir Perlen vor die Säue ist.
Wahrscheinlich kommt es dazu. Ich überlege gerade, du warst ja auch in den Audiohallen auf der IFA, ne? Da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr. Ich verstehe auch die armen Menschen, die da arbeiten müssen, kaum, weil du wirst ja deppert. Und das dann 5 Tage in Folge und jeder hat eine noch lautere Demo und da knallt's und da scheppert's und da kommt dann die gleiche Mucke zum 17. Mal. Oh. Übel.
Aber wo du es gerade ansprichst, auch wenn Time Running ist, IFA in 2,5 Wochen ist es wieder soweit, Entschuldigung.
Krass, gell?
Am 1. September-Wochenende startet die diesjährige IFA wieder mal, so wie letztes Jahr auch nur von Freitag bis Dienstag. Der Mittwoch ist wohl komplett entfallen, was auch Sinn macht.
Okay, ja.
Das Ausstellerspektrum aus jetzt meiner beruflichen Sicht ist relativ überschaubar, was Sinn macht. Die Messe scheint immer mehr an Attraktivität zu verlieren, vor allem für den rein deutschen Markt. Für, als Treffpunkt für europäische Geschichten, ja, mag sein. Aber irgendwie sexy ist, fühlt sich das schon in der Vorbereitung irgendwie nicht mehr an.
Ist es jetzt IFA-spezifisch oder gilt es für alle Messen?
Ich glaube, die IFA leidet da besonders drunter, denn wenn wir mal so 10, 15 Jahre zurückspulen, da war IFA ja schon eine harte Leitmesse gewesen.
Ja.
Und viele Hersteller haben ihre Neuerungen, Neuigkeiten, neuen Produkte dann auf der IFA erstmalig vorgestellt. Das hat sich durch den Aufschwung, den die CES in Vegas bekommen hat, in meinen Augen massiv verschoben. So dass viele Hersteller sagen, okay, die 3 Monate bis in den Januar im neuen Jahr schiebe ich es nochmal durch.
Da ist er, der IFA-Killer, ja.
Ja, und, also in meiner Wahrnehmung hat CES die IFA schon so ein bisschen gekillt.
Wobei die jetzt auch keine Consumer Electronics Messe mehr ist, gell? Also die sind da natürlich auch nicht stehen geblieben.
Nein, officially sind sie jetzt immer noch die CES. Im Office ist ja mehr die, was ist vor Ort in der Stadt und was wird ausgestellt und was ist im offiziellen Messeregister. Mhm. Natürlich hast du bei der CES auch aus Kostengründen bei den Herstellern in den letzten Jahren vermehrt festgestellt, dass viele Hersteller sich gar nicht mehr ins offizielle Messeregister eintragen lassen, weil sie dann statt einem sündhaft teuren Messestand dann einfach eine Suite in irgendeinem tollen Hotel nehmen und da ihre Leistungsschau machen. Somit fällt es ein bisschen aus der offiziellen Messe-Thematik raus. Trotzdem ist die Innovation vor Ort. Das ist ein bisschen ambivalent, was das Thema angeht.
Das ist schwierig, ja. Dafür kommen halt dann die Autohersteller auf breiter Front.
Das fand ich ultra krass auf der letzten CES. Zum einen Automotive hat massiv zugenommen und alles, was natürlich sehr... Ich habe noch nie so viel selbstfahrende, nicht killende Rasenmäher-Roboter gesehen wie letztes Jahr auf der CES. Ja.
Also hasenfreundliche, igelfreundliche.
Nee, Menschen nicht killend. Ich glaube, mit den Tieren gehen sie nicht so schon um. Egal.
Wie kann denn ein Rasenroboter Menschen killen?
Nein, das weiß ich.
Das ist Wobei in den USA würde es mich nicht wundern, wenn die da mit Selbstschussanlage oben auf dem Roomba durch die Gegend fahren.
Die schreiben ja auch auf Mikrowellen drauf, dass du dein Baby nicht drin trocknen sollst. Ja.
Okay.
Aber so viel dazu zu IFA. Nichtsdestotrotz, wirst du die IFA besuchen dieses Jahr?
Stand jetzt nein.
Okay, wirst glaube ich auch nicht viel verpassen. Ich werde auch mit 2 Tagen
lassen. Ich fürchte, das war alles mal. Das ist auch medial. Du hast es ja angedeutet, nicht? Ja, wenn die Anzugskraft Nuggets auf die Wirtschaft fällt es auch für die ganze Medienlandschaft weg.
Ja. Also. Indeed. Ja, schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird. Aber sonst haben wir auch immer von Freitag bis Dienstag oder bis Ende eigentlich geplant gehabt. Ich werde nur 2 Tage da sein. Das langt diesmal voll und ganz.
Die ersten 2? Wollte gerade sagen, die ersten 2 sind dann, wenn Media, dann doch noch Media und die letzten sind dann für die guten Gespräche.
Schauen wir mal.
Für die Gespräche, in denen es um Geld geht.
Geld mit Doppel-Ö.
Mit Geld geht, ja.
Jawohl.
Ja, dann haben wir jetzt hier noch einen Rausschmeißer, oder? Einen letzten Punkt, würde ich sagen, wo wir schon über Geld reden und neue Wege an eben jenes zu kommen, bin ich über ein, oh Gott, jetzt muss ich hießen.
Gesundheit.
Entschuldigung. Oh Gott, ich hoffe, ich bin weit weg genug vom Mikro gewesen. Über ein super sympathisches Geschäftsmodell gestolpert. Und zwar geht es um eine Metzgerei im Münchner Westen. Über den Braumiller Hof, um genau zu sein.
Helf mir mal kurz, wo war denn der Münchner Westen? Ist das da, wo Aschheim war?
Nee, das ist Osten, eher Puchheim-Gröbenzell.
What?
Sagt dir nichts?
Nee, ich wollte gerade auf der Karte.
Das ist links.
Nicht ohne Seife waschen. Links, ja okay, ja.
Links da unten, also es ist nicht wirklich München und das ist also so ein Traditionsmetzger, Ja, da bin ich jetzt natürlich genau bei dir, aber ersetze Metzger durch Weinanbau. Ist alles repräsentativ. Mir geht es um junge Menschen, die Unternehmen übernehmen und neue Ideen mit reinbringen. Und in dem Fall, gestolpert bin ich über den 24-Stunden-Leberkäs-Automat.
Also wenn ich noch Fleisch essen würde, dann würde ich das auch feiern, ja.
Dann würden wir extra nach Puchheim fahren, mitten in der Nacht, um 3 Uhr früh,
nur,
oder?
Einfach nur als wie soll ich sagen, Proof of Concept, ja.
Ja, genau. Und das ist eben ein Traditionsmetzger mit angeschlossenem Bauernhof und eigener Tierzucht etc. Und die haben eben dann auch sich spezialisiert eben auf regionale Qualität. Kosten ein bisschen mehr, liegt natürlich in der Natur der Sache, aber nach den üblichen Anfangsproblemen läuft es immer mehr und immer besser. Bezeichnet natürlich auch, dass der Nachwuchs den Hof übernommen hat und entsprechende neue Ideen eingeführt und umgesetzt hat. Das scheint mir immer so ein ganz, ganz extrem wichtiger Knackpunkt zu sein, dass da junge Leute kommen, Ideen haben und die dann von den Alten wahrscheinlich unterstützt werden. Und das ganze Geschäftsmodell umkrempeln oder neu aufsetzen.
Gehört ja zu so Familienbetrieben einfach mit dazu, egal was du gesagt hast, ob Weinbau oder Metzgerei, Lebensmittelherstellung.
Glaubst du, dass der Wandel, das ist eben genau dieses traditionelle, du musst halt die Chuzpe haben, Traditionen zumindest zu relativieren.
Ja gut, jetzt irgendwelche Automaten, wo eine Wurst rausfällt, ist jetzt nicht neu.
Mm-mm. Ja, das gibt's in Zürich, habe ich das schon vor Jahren gesehen, da gibt es dann den Steak-Automaten.
Seit 5 Jahren Automat, wo du dir vom Presskopf über dein Steak, dein Grillfleisch, alles rausziehen kannst. Ja.
Aber keine warme Leberkässemmel.
Nein, das ist was anderes, das ist richtig. Das ist so wie die Instant-Pizza-Automaten, die jetzt überall auftauchen.
Ja, klar. Ich meine, so einen Automaten hinzustellen, im Vorfeld jemanden an die Theke stellen und abpacken zu lassen und dann den Automaten befüllen, das ist das eine. Aber so ein Leberkässemmel-Automat finde ich einfach unschuldig. Schlagbar geil.
Ja, und wobei die Innovationsmedaille dann nicht an den Landwirt geht, sondern eher an den Automatenbauer.
Oder an die Zusammenarbeit.
Ja, natürlich. Natürlich. Nein, das ist schon cool. Auch, alles nice. Und ich gucke mir gerade die Seite von diesem Braumüllerhof an. Braumüllerhof. Ja, nee, kann ich mir auch nicht mehr angucken, muss ich ehrlich sagen. Die Darstellung von Muttertier mit ihren Kälbchen und wissen, wo es herkommt. Und da fehlt halt der Button, wir haben es totgestreichelt, ja.
Mhm.
Ja, aber egal, das ist eine Geschichte. Das hat jetzt nichts mit der Innovation dazu tun.
Darum sage ich, ersetze jetzt dieses Unternehmen durch, es gibt auch 1000 tolle Geschichten von Jungbraumeistern und Winzern.
Jeden Shoppenautomat, der hier irgendwo im Feld steht, ja, und da stehen einige mittlerweile rum, wo du halt Tag und Nacht dir einfach dein Wein ziehen kannst, ja, und dann, ja, ist alles.
Ja, früher hieß sowas Tankstelle, aber die haben zumindest hier auch nicht mehr 24/7 offen.
Ja, und halt meistens dann auch nicht das Sortiment, was du präferierst, wenn das jetzt wirklich ein ich sag mal, so nachhaltig und so tierwohlfreundlichen Hof hast, wie sowas sein kann. Und dann, lieber holst du dein Fleisch da als beim Netto oder an der Tanke, ist ja noch viel furchtbarer. das ist schon okay. Ja,
das ist definitiv die eine Aussage, wenn schon, dann da.
Ja.
Und das andere, also was mich halt fasziniert, sind einfach diese neuen Wege. Also letzter Clou von denen ist, sie haben jetzt Apple Pay eingeführt. Sie haben eine eigene App für ihren Hof programmieren lassen, mit Vorbestellungen und Zahlungen eben digital und so weiter. Mhm. Also spielen das ganze Spiel durch.
Das ist cool. Wenn jetzt noch die richtigen Produkte haben, das Ganze tierleidfrei, dann finde ich es noch viel besser.
Ja, aber dann geh mal auf den Link zu der eigenen App. Und guck dir einfach unten an ähnliche Anwendungen wie diese. Und da siehst du ganz viele Beispiele von ähnlichen.
Alles gut, jetzt in diesem Beispiel halt, ne? Aber mehr von diesem Entwickler, meinst du?
Nee, das gefällt dir vielleicht auch. Also hier, was haben wir hier? Aber Pizza Express Fürstenfeldbruck ist jetzt nicht so
nachhaltig, ja.
Ja, hier gibt es den Hausler Hof, keine Ahnung, was die machen, aber es scheint sehr Butcher Online ist jetzt auch irgendwie.
dein Beispiel hakt hier ein bisschen in meine Augen gerade.
Ja, du bist jetzt ein schwieriger Gesprächspartner für das Thema. Nee, das letzte Mal waren da ganz viele andere Mikrounternehmen. Echt spannend.
Ist zeitgemäß, ist cool und ich werde ja auch nicht müde davon zu schwärmen, was meine Winzerfreunde hier so alles machen, was die Themen angeht.
Mir geht es, glaube ich, in erster Linie um Ideen, Innovation und vor allen Dingen halt auch Zeitgeist, Dinge machen, Dinge umsetzen. Das ist das, was mir imponiert. Einfach,
das ist cool.
Tradition muss man nicht abschaffen, aber halt anpassen. Ne?
Darf sich auch nicht abschaffen. Und wenn ich mal zurückblicke in die Zeiten, wo ich mit Marketing mal angefangen habe, damals für Wein Marketing Service, ins Deutsche Weininstitut, wie schlecht da die damals, also die Generation an Winzern, die so alt waren wie meine Eltern, die damals das Ruder in der Hand hatten in Rheinhessen, wie schwer die sich getan haben, mit Absatzförderung und ihr Produkt gut dastehen zu lassen gegenüber den ganzen Kaliforniern, Südafrikanern, Italienern, Franzosen.
Ja, das hohe Ross sehr häufig halt, auf dem man hockt, ne?
Ja, das hohe Ross und die Mentalitäten, wir haben schon immer alles an die Genossenschaft gegeben, das machen wir weiter so. Ja, aber selbst ein gutes Produkt zu entwickeln und es auch jedem zu sagen, dass das Produkt gut ist und wo du es kriegst und dass du es über eine App bestellen kannst, das
ist wieder was anderes. Ja, aber was gehört auch dazu? Risikobereitschaft. Und warum soll ich, wenn ich jetzt mein gut laufendes System habe mit Genossenschaften etc., warum sollte ich da jetzt was dran ändern? Warum soll ich ins Risiko gehen? Erstmal.
Ja, vermeintlich gut laufend, ja.
Ja, aber es ist immer eine Kurve. Gut
genug, dass es langt, ja, aber es könnte halt viel geiler sein, aber dafür muss ein Risiko her, da hast du schon recht.
Und die Kurve gibt noch her, dass du so weitermachst, aber die Kurve, wenn sich nichts ändert, geht halt dann auch wahrscheinlich jedes Jahr 5, 10, 15% nach unten. Und in drei Jahren.
Bei Landwirten ist das natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, da die ja durch massive Subventionen durch EU und Deutschland sowieso ein bisschen abgefedert sind.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall cool und würde ich noch Fleisch essen, würde ich mir da auch einfach mal aus Siebstollerei am Automat nachts um drei eine Rehbeerkässemmel machen lassen.
Egal wo wir sind in München, ne? Jetzt geht's nach Puchheim.
Genau. Ja. Trag mich zum Auto, ich fahre uns zur Rehbeerkässemmel.
Ja, nee, ich finde das super. Also und zwar in erster Linie. Das Produkt ist jetzt gerade im Zusammenspiel mit dir, war mir schon klar, dass das eine Herausforderung werden könnte.
Ihr habt ja nicht aufgehört, vielleicht zu essen, weil es mir nicht schmeckt.
Ja. Nee, aber mir geht es ja wirklich um die Innovation und um die Ideen cool. Und um die Umsetzung. Und das finde ich stark.
Das ist super. Also das so alt eingesessene Branchen auf wie das Metzgerhandwerk in Verbindung mit einem eigenen Hof. Spielt ja zusammen, ne, das ist einfach Zeitgeist, das ist cool, das ist frisch und bin ich bei dir, ist echt nett.
Mhm, genau, und solche Beispiele gibt es zuhauf, Mikrobrauereien, glaube ich, ist noch geileres, da hätte ich dich auch eher gecatcht, glaube ich hätte mir eine Mikrobrauerei raussuchen sollen.
Ach, da hätte ich bestimmt auch einen Negativpunkt gefunden. Nee, alles cool und das darf die Metzgerei Braumiller mehr, also das ist ja nichts Persönliches, ja. Und lieber sie streichen ihre Tiere tot, als also das ist irgendwas anderes und lieber die Tiere haben eine gute Zeit gehabt als gar nicht. Das Problem liegt ja nicht auf der oder diese Metzgerei. Es führt immer das, was das Volk möchte, ja, und wenn der Konsument das möchte, ist es nicht verwerflich, als Anbieter dann auch Geld rauszumachen.
Und ich kann mir vorstellen, dass deren CO2-Bilanz auch besser ist als die von Tönnies und Konsorten.
Das würde ich noch nicht mal unterschreiben. Oh. Denn das Freiland drin furzt und rülpst genauso viel und braucht genauso viel, also das ist genau den gleichen schlechten Faktor zwischen pflanzlicher Nahrung, was das Fleisch aufkam. Ob du jetzt einen Massenstallbetrieb hast oder Freilandhaltung, ist vollkommen egal. Die Viecher furzen und pupsen genauso viel.
Ja, es sind weniger und du hast den Kreislauf mit dem lokalen Futter und so weiter. Ist auch wurscht, ist ein ganz anderes Thema. Wir hatten eigentlich schon einen super angenehmen Ausstieg, haben wir uns wieder erfolgreich.
Wir sind uns einig, dass es eine Innovation ist und dass es toll ist und ich würde dich auch zu deiner nachts um 4 Uhr Kiste fahren.
Mal gucken, vielleicht schaffen wir es.
Ja, wie weit ist es weg von Eichstätt? Aha, zu weit.
Für eine Leberkassemmel lohnt es nicht. Ja. Ne? Und bis die hier auf solche Ideen kommen, das erlebe ich nicht mehr. Also hier sehe ich da schwarz, ganz im Gegenteil.
Ja, was soll ich da sagen? Da komme ich einmal zu dir nach Eichstätt, ja, und habe mich nach tagelangem innerem Zwiespalt dazu hinreißen lassen, doch mal so eine geile Feuerstadionwurst zu essen. Möchte die bestellen, dann hat die Wurstbude schon zu, kurz nach Anpfiff von der zweiten Halbzeit. Also.
Ja, und ich musste gestern wieder an dich denken, weil gestern 10 Minuten nach Abpfiff haben sie immer noch Wurstsemmeln verkauft. Also Grillzeugs, Grillgude. Da war der Grill immer noch nicht abgeräumt.
Okay.
Also du hast da wirklich irgendwie einen super Doof-Tag erwischt.
Du hast mich dazu hinbestellt, ja?
Ja. Und du hast gefehlt gestern in der 90. plus 10. Minute oder so. Aber let's not go there.
Ja, okay. So viel dazu, liebe Hörerschaft. Ich habe im letzten halben Jahr selten nach Fußballergebnissen geguckt, aber gestern habe ich mich nur da lassen zu gucken, wie der VfB Eichstätt gespielt hat.
Gegen die Spielvereinigung, ich hab's schon wieder vergessen, Halding, Gott.
I don't know.
Normalerweise weiß ich's, aber ich habe meine berühmten Podcast-Aussetzer. Okay. Es war ein Doppelname und sie kommen aus dem Straubinger Umfeld.
Das macht's nicht besser.
Mein Aussetzer?
Nee, eher, dass sie aus dem Straubinger Umfeld kommen.
Ja, Niederbayern heute, gell? Ja, aber muss sagen, das Team war, trotzdem, was sie getan haben, war nicht unsympathisch. Da habe ich ganz andere Teams schon gesehen, die deutlich unangenehmer aufgefallen sind.
Ja, und da gehen auch Props raus an die Ultras des VfB Eichstätt. Ich habe noch nie so zwei zahme Fahnenschwenker gesehen wie bei euch im Stadion. Im Holy Stadion.
Alle beide. Da ist die Mannschaft auch zu allen beiden hingegangen nach Apfel und hat sich bedankt.
Diese Liga hat schon ihren Charme, ich mag das.
Aha, ja, definitiv. Und trotz 2:2 in der 90. plus 10. Ach, das war schlimm gestern. Egal. Leute, habt eine schöne Zeit, habt schöne 2 Wochen, in denen ihr Ruhe habt vor uns. Wir kommen wieder, keine Frage. Und genau, bleibt tagsüber zu Hause bis dahin. Geht erst abends vor die Tür, dann ist schön. Und kommt gut durch die Sommerpause.
Und tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.